Kontinent. Das europäische Magazin.
Hallo und herzlich willkommen. Heute mit Jochen Marmit und einem Ausflug in ein Stück vorgelagertes Europa in Nordafrika. Unsere Korrespondenten haben sich Ceuta angeschaut, eine Enklave Spaniens in Marokko. Gerade in Zeiten, wo heftig über die Migrationspolitik der EU gestritten wird, ein ganz besonderer Ort. Zuvor blicken wir auch noch in die Zukunft des Wohnens in der Schweiz und wir beginnen in Großbritannien. Dort freuen sich ja einige auf den Brexit, die Angst allerdings vor diesem Einschnitt, die ist deutlich größer und noch spürbarer. So vor allen Dingen an britischen Universitäten. Die Studentinnen und Studenten wollen nämlich auf keinen Fall die EU verlassen und fühlen sich von der Regierung vor allen Dingen im Stich gelassen. Sie fragen sich, welche Auswirkungen der Brexit auf ihre zukünftige Bildung haben wird und ob sie noch immer durch Austauschprogramme wie Erasmus nach Europa kommen können. Ein Stimmungsstück aus London von Olivia Strake.
Mit einer Hand die Tasche voller Bücher geschultert, mit der anderen die Augen vor der Sonne schützend, steht Jacob vor einem Studentencafé des University College London. Er ist Biologiestudent und einer von vielen, die befürchten, dass der Brexit negative Auswirkungen auf die persönliche akademische Laufbahn hat.
Der Brexit ist ein Riesenproblem. Ich selbst habe natürlich für unseren Verbleib in der EU gestimmt. Das hat jetzt starke Auswirkungen auf meine Zukunft, Ferien und so weiter. Ich will mal als Mikrobiologe in Afrika oder auch Europa arbeiten. Vielleicht bekomme ich jetzt keine Visa mehr oder Forschungsgelder. Die EU wird uns jedenfalls nicht mehr unterstützen. Das verbaut mir so manche Möglichkeit. Das ist ganz schlecht.
Fast nirgendwo ist das Entsetzen über das Ergebnis des Referendums größer als an der Uni. Die Hochschule ist der Ort, der alles repräsentiert, was der Brexit augenscheinlich nicht ist. Integration, Multikulturalismus, Wissenschaft. Jetzt machen sich hier Zukunftsängste und Unsicherheiten breit. Jack ist Student der englischen Literatur.
Ich wollte mich ja an der Sorbonne bewerben, aber ich hab's aufgegeben. Der Brexit tritt da einfach zu sehr auf die Bremsen. Niemand weiß, wie die zukünftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien aussehen werden.
Ein Auslandssemester in einem anderen EU-Land durch Programme wie Erasmus war bisher ein bewährter Weg für kulturellen Austausch und akademische Weiterentwicklung. Schnelle Bewerbung, keine Studiengebühren. Jetzt hängt alles in der Luft.
I was aware the future of Erasmus was at risk. It's such a great opportunity for cultural exchange that it seems a shame to lose it.
Erasmus zu verlieren wäre schrecklich, findet Physikstudent Ashwin. Premierministerin Theresa May hat angekündigt, dass Großbritannien vorläufig nur bis 2020 in dem EU-Förderprogramm verbleibt. Die britische Regierung hat nun ihre Zusage gegeben, dass EU-Studenten, die sich bis Herbst 2019 für ein reguläres Studium in England einschreiben, dieses auch zu Ende führen dürfen, ohne höhere Studiengebühren zu blechen. Alles danach liegt im Nebel. Viele britische Studenten geben der Regierung die Schuld. Sie beklagen, dass sie nicht ausreichend über die möglichen Auswirkungen des Brexit auf ihre Bildung und ihre Karrieren informiert wurden.
Die Regierung will niemanden richtig informieren. Dumm ist das. Es ist ihnen egal, wie sich manche Leben deswegen ändern.
Die Regierung nutzt aus, dass es für manche schwer ist, politisches Kauderwelsch zu verstehen und wirft uns nur Brocken hin. Sie sind unverantwortlich und machen die Bevölkerung klein. Es gab nicht viele Infos über den Brexit. Die Entscheidung fiel schnell und David Cameron, der alles erst ins Rollen gebracht hat, hat sich einfach vom Acker gemacht.
Viele, wie Chemiestudentin Alessandra, haben auch Angst vor der europäischen Reaktion auf den Brexit.
Die EU will an Großbritannien ein Exempel statuieren und es für andere Länder unattraktiv machen, sie zu verlassen. Sie werden uns also viele Steine in den Weg legen.
Zurzeit sind über 40.000 britische Studenten an europäischen Hochschulen eingeschrieben und umgekehrt über 130.000 EU-Studenten an britischen Universitäten. Doch dort werden seit dem Brexit die Bewerbungen weniger. Und eine endgültige Einigung über die Zusammenarbeit von Hochschulen aus Großbritannien und Europa ist nicht in Sicht. Ob Irland nun das neue Ausweichland wird? Linda aus Trier studiert in London und ist sich sicher, wenn Großbritannien sie nicht haben will, dann wird es eben ein EU-Land wie Irland.
Ich bin als Masterstudentin hier, weil ich eigentlich gerne hier in London bleiben möchte, aber da es momentan sehr unsicher ist, ich keine Ahnung habe, wie es weitergehen soll. Also wenn es nicht mehr gehen würde, dann würde ich einfach nach einem anderen Land suchen, wie Irland zum Beispiel. Ich fühle mich jetzt eigentlich schon weniger willkommen und ich glaube, das beeinflusst schon die Entscheidung, wo man dann hingeht. Und ich glaube, dann wird England unattraktiver, gerade auch für deutsche Studenten, denke ich mal.
Fragen bleiben unbeantwortet. Frustration macht sich bemerkbar.
Soft or hard? I like it soft-boiled.
Ich hätte meinen Brexit gern weich gekocht, witzeln Studenten auf einer Wiese vor dem University College London. Sie hoffen, dass die britische Regierung ihren Wunsch noch erhört.
Olivia Strake berichtete aus Großbritannien. Sie hören Kontinent, ihr europäisches Magazin, und gleich schauen wir in die Zukunft des Wohnens in der Schweiz. Wie wollen wir leben? Am besten doch so, dass wir keine Schäden an der Nachwelt hinterlassen und am liebsten mit vielen Menschen zusammen, also sinnvoll im Ganzen. Vielleicht ist ja ein Projekt in Zürich dabei wegweisend, im Zollhaus. Dort entsteht ein dreifach nachhaltiges Wohnprojekt für bis zu 170 Menschen. Sozial, ökologisch und wirtschaftlich wohnen, so die Devise der Genossen. 33 Quadratmeter pro Person stehen dann zur Verfügung. Dazu gibt es noch Gemeinschaftsräume in sogenannten Clusterwohnungen und eine Gästepension. Dietrich Karl Meurer mit einem Hausbesuch.
Achtung, fertig, los!
Spatenstich für einen visionären Neubau im Zentrum von Zürich. Zum Baustart gibt's Applaus. Das Zollhaus, so der Name des Projekts, entsteht auf einem 5000 Quadratmeter Areal gleich hinter dem Hauptbahnhof. Das Gebäude soll gleich dreifach nachhaltig werden, erklärt Projektleiter Andreas Billeter von der Genossenschaft Kalkbreite. Zum Beispiel wirtschaftlich nachhaltig.
Dass wir einerseits sehr günstige Mieten anbieten, sowohl für die Bewohner wie für die Gewerbetreibenden, und dabei aber auch selber nicht untergehen. Die ökologische Nachhaltigkeit äußert sich vor allem in einer sehr guten Dämmung und einer sehr sauberen Gewinnung der Wärme über Grundwasserbrunnen und Wärmepumpen. Und die soziale Nachhaltigkeit, das ist wahrscheinlich eigentlich das Wichtigste an dem Projekt, dass wir Leute aus dem Quartier versuchen zu integrieren.
Das gilt für gewerbliche Mieter genauso wie für die künftigen Bewohner, bei denen die Genossenschaft durch gezielte Vermietung auf eine soziale Durchmischung achten will. Die künftigen Mieter müssen sich bestimmten ökologischen Prinzipien verschreiben, sagt Andreas Billeter, auf ein Auto verzichten, Energie sparen und sich bei der bewohnten Fläche einschränken.
Pro Bewohner soll im Schnitt nur 33 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen. Das sind unsere Belegungsvorschriften. Aber man muss sehen, wir bieten auch sehr viel Gemeinschaftsräume. Wir bieten eine Pension. Man muss also Gäste nicht unbedingt in der eigenen Wohnung unterbringen, sondern kann sie verbilligt in der Pension unterbringen. Man hat eine Cafeteria vorgesehen, die nur für die Bewohner da ist, wo man auch Feste feiern kann, sodass man das nicht in der eigenen kleinen Wohnung machen muss.
Sogar ein Kindergarten ist geplant. Mit dem dreifach nachhaltigen Gebäude betritt die Genossenschaft kein Neuland. Sie verfügt in Zürich bereits seit 4 Jahren über einen ähnlichen Bau, das Haus Kalkbreite. Die dort gesammelten Erfahrungen fließen in das neue Projekt ein, erklärt Thomas Sacki von der Genossenschaft.
Wir geben dem neuen Projekt vor allem mit, dass man die Phase nach dem Bezug, nach der Inbetriebnahme sehr genau begleitet, und die Bewohner müssen lernen, wie das Haus funktioniert, wann man Fenster aufmacht, wann man Fenster geschlossen hält, wenn man die Sonnenstore runterlässt, wann man sie oben lässt, dass man vielleicht nicht so viel Warmwasser braucht.
Eine Versklavung der Mieter sei das auf keinen Fall, sagt Thomas Sacki. Man könne hier ganz normal leben. Tatsächlich, Bewohner, die sich auf das Konzept eingelassen haben, sind voll des Lobes. Etwa Reto Tischhauser, der im Bau Kalkbreite lebt, dort einen Laden betreibt und außerdem noch für die Genossenschaft arbeitet. Kurze Wege, auch das ist nachhaltig. Dass sich sein Leben im Prinzip komplett in einem Gebäude abspielt, sei kein Problem.
Für mich ist es nur mit Vorteilen bedacht. Höchstens, weil man dann die Nachbarn trifft und an denen mit quasi geradem Blick an ihnen vorbeigehen muss, damit man nicht zu spät ins Geschäft kommt. Aber ich habe in dem Sinn keine Mühe mit der Trennung von Persönlichem und Geschäftlichem oder öffentlich und Privatem in einem so kleinen Raum.
Jung und alt leben und arbeiten gemeinsam unter einem Dach nach ökologischen Gesichtspunkten. Diese Idee begeisterte auch Friederike Bertschi so sehr, dass sie deswegen extra von Luzern nach Zürich gezogen ist.
Jetzt lebe ich in einem sogenannten Cluster. Wir sind 12 Leute. Jeder hat eine kleine, autarke Wohnung. Und wir 12 haben einen großen Gemeinschaftsraum mit einer großen Küche mit Backöfen. Backöfen haben wir nicht bei uns in der kleinen Wohnung.
Das moderne, so gar nicht nach Öko aussehende Gebäude bietet sowohl die Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben, als auch Rückzugsmöglichkeiten. Friederike Bertschi sagt, hier ist sie glücklich.
Also es ist für mich eine ganz großartige Möglichkeit zum Wohnen. Und ich möchte da eigentlich bis zu meinem Tode wohnen bleiben.
Das nun in Angriff genommene zweite Projekt der Genossenschaft Kalkbreite, das Zollhaus, soll 2020 fertig sein. 170 Menschen sollen dort einmal leben, ebenso viele arbeiten. In Zürich, direkt neben den Bahngleisen.
Clusterleben. In Zürich entsteht vielleicht die nachhaltige Zukunft des Wohnens. Dietrich Kallmeurer war das für SR2 Kulturradio. Kontinent, Ihr europäisches Magazin. Sie hören SR2 Kulturradio, Ihr europäisches Magazin Kontinent. Und nun reisen wir an einen Ort, den kennen selbst erfahrene Spanienurlauber oft nur vom Hörensagen oder aus den Nachrichten vielleicht. Denn die spanische Exklave in Afrika, Ceuta, die ist häufig Schauplatz von Flüchtlingsdramen. Immer wieder versuchen Migranten aus den unterschiedlichsten Staaten Afrikas, die Grenzanlagen zu überwinden, um auf spanischen Boden und damit in die Europäische Union zu gelangen. Sie kommen aus Ceutas Nachbarland, Marokko. Von dort kommen aber auch zehntausende Grenzgänger. Für sie ist Ceuta der Ort, um Geld zu verdienen. Und in Ceuta selbst leben etwa 85.000 Spanier, mehrheitlich Christen und Muslime. All das macht Ceuta zu einer Grenzstadt zwischen den Welten. Unsere Korrespondenten Jens Borchers und Marc Dugge haben sich die Exklave näher angeschaut. Hier ihre Reportage.
Wer nach Ceuta übersetzen will, hat es leicht. Am Hafen von Algeciras das Auto abstellen, ein Ticket für die Fähre kaufen und dann mit der Rolltreppe in den ersten Stock zum Sicherheitscheck. Dort durchleuchtet ein gelangweilter Polizist das Gepäck. Reine Routine. Eine Passkontrolle gibt es nicht. Schließlich ist eine Überfahrt nach Ceuta aus spanischer Sicht ungefähr so, wie mit dem Schiff von Barcelona nach Mallorca zu fahren. Eine Inlandsreise, wenn auch auf einen anderen Kontinent. Wegen seiner strategischen Bedeutung hat Ceuta schon immer Begehrlichkeiten geweckt. Die Stadt liegt an der Straße von Gibraltar, die Meeresstraße, die Europa und Afrika voneinander trennt und Mittelmeer und Atlantik miteinander verbindet. Vor gut 600 Jahren eroberten die Portugiesen Ceuta. Nach einem langen Krieg fiel die Stadt schließlich 1668 an das Königreich Spanien. Und keiner in Spanien soll Zweifel daran haben, dass sich das jemals wieder ändern könnte.
Fnidek ist die Grenzstadt auf der marokkanischen Seite von Ceuta, umgeben von Hügeln. Auf einem dieser Hügel spielt Hichem, ein kleiner Junge, Hüpfekästchen. Sein Vater Mohammed steht mit uns auf der Baustelle dessen, was mal ein Haus werden soll. Rechts stehen ähnlich ärmliche, unfertige Häuschen, links fällt der Blick hinunter auf Ceuta. Mohammed hat früher von Ceuta gelebt. Er ging über die Grenze, brachte Waren aus Ceuta nach Fnidek und verkaufte sie dort auf der Straße.
Viele, viele Marokkaner gehen an die Grenze. Aber es gibt nur noch einen Grenzübergang. Und dort muss der ganze Andrang organisiert werden. Früher gab es mehrere, aber jetzt ist nur noch der Grenzübergang Tarajal geöffnet.
Mohammed geht deshalb nicht mehr an die Grenze. Zu viel Andrang. Die Polizisten prügeln manchmal auf die Menschen ein, sagt er. Aber was noch schlimmer ist, er darf in Fnidek keine Waren mehr auf der Straße verkaufen. Die Inhaber der Geschäfte haben sich über die Straßenhändler beschwert. Jetzt bin ich arbeitslos, sagt Mohammed, und finde keinen Job. Die Region um Fnidek ist arm. Viele Menschen haben maximal die Grundschule besucht, nie eine wirkliche Ausbildung bekommen. Und Arbeitsplätze sind Mangelware. Deshalb ist Ceuta aus Sicht der Menschen hier eine Goldgrube. Die einzige Chance, wenigstens etwas Geld zu verdienen. Industrie oder nennenswerten Tourismus hat die Region um Ceuta nie anlocken können, trotz schöner Strände. Deshalb drängeln sich so viele Marokkaner aus Fnidek und auch aus Tetuan jeden Tag vor der Grenze. Sie wollen Waren holen aus Ceuta. Der Hafen von Ceuta. Das Mittelmeer glitzert, Segel und Motorboote schaukeln im Yachthafen. An der Strandpromenade mischen sich alte Kolonialbauten mit moderner Zweckarchitektur. Schmuck- und Souvenirläden, Restaurants und Cafés warten auf Kundschaft. Neben dem Yachthafen in einem Gewerbegebiet rangiert ein riesiger Lastwagen, um Nachschub für den Supermarkt Lidl anzuliefern.
Auf den ersten Blick sieht es bei Lidl in Ceuta aus wie in jedem anderen Markt der Kette. Auf Paletten stapeln sich die Produkte. 12 Flaschen Bier sind für 5,99 Euro zu haben, eine Flasche Ketchup für 79 Cent. Das Ketchup ist jetzt um 9:30 Uhr morgens allerdings schon leer gekauft. Ein Marokkaner hat sich sämtliche Flaschen in seinen Einkaufswagen geladen und schiebt ihn Richtung Kasse. Vermutlich würde sie später in Marokko verkaufen, zu einem niedrigeren Preis als dem dort üblichen Ketchup-Preis. Der Lidl in Ceuta ist eben doch nicht wie jede andere Filiale des Unternehmens. Lidl ist nicht der einzige Supermarkt in der Stadt. Auch andere Anbieter haben große Filialen hier. Denn das Geschäft mit den Kunden aus Marokko lockt, sagt der Soziologe Carlos Rontomé.
Der Handel mit Marokko ist im Laufe der Zeit immer bedeutender geworden. Besonders Bekleidungs- oder Juweliergeschäfte haben diese Entwicklung angetrieben. Viele Einwohner in Ceuta wollen eigentlich Distanz zu Marokko halten. Sie möchten mit diesem Land und allem, was von dort kommt, am liebsten nichts zu tun haben. Die Geschäfte haben sich dagegen angepasst und sich am marokkanischen Kunden orientiert.
Anpassungsfähige Händler und Supermarktketten, davon lebt Ceuta. Aber nur zum Teil. Der andere Teil ist der spanische Staat. Ceuta ist eine Beamtenexklave. 4 von 10 Beschäftigten arbeiten hier für den Staat. Polizisten, Grenzbeamte, Soldaten oder Verwaltungsbeamte. So versorgt der Staat indirekt die Stadt, sagt Carlos Rontomé. Mit Steuererleichterungen subventioniert Spanien die Exklave zusätzlich. Sie sollen Ceuta attraktiver machen und die Exklave so am Leben erhalten. Denn Ceuta ist eine wirtschaftliche Wüste. Hier gibt es weder eine bedeutende Industrie noch eine Landwirtschaft. Auch deshalb ist Ceuta aufs Nachbarland angewiesen, auf den grenzüberschreitenden Handel oder, wie er hier genannt wird, den untypischen Handel, den Schmuggel. Wegen dieser Waren kämpfen an der Grenze jeden Tag tausende Marokkaner darum, nach Ceuta eingelassen zu werden.
Es ist 7:30 am Morgen, als die Frauen auftauchen. Das Rattern und Klappern ihrer Handkarren kündigt sie an, bevor sie wirklich zu sehen sind. Jede zieht so einen Handkarren hinter sich her. Darauf werden später die Waren verstaut. Es sind harte, teilweise verhärmte Gesichter unter den Kopftüchern. Die Frauen hasten zu den Lagerhallen hier am Rande der Stadt Ceuta. Dort warten die Händler. Kaffee, Kakaopulver, Spülmittel bieten sie massenweise an. Gebrauchte Kleidung oder Schuhe auch, Decken oder Handtücher. Der Umgangston ist rau. Die Frauen werden angeblafft, zur Eile gedrängt, manchmal beschimpft. Hastig werden Waren zusammengerafft, Kartons mit Klebeband irgendwie auf den Handkarren befestigt. 20, 30, 40 Kilo schieben, zerren und schleppen die Frauen auf den Handkarren zur Grenze. Erst kontrollieren die spanischen Grenzer, dann Marokkos Beamte. In Fnidek, auf der marokkanischen Seite angekommen, warten schon die Händler, die die Waren dort weiterverkaufen. Die Frauen bekommen etwa 20 Euro für ihre Schlepperei. Fatima Al-Barudi verdient so ihr Geld. Sie ist 41 Jahre alt, geschieden und arbeitet seit 15 Jahren als Maultierfrau. So nennen sie die Lastenträgerinnen, die Waren über die Grenze schleppen.
Wenn ich nach Ceuta reinkomme, kann ich 20 Euro am Tag verdienen. Aber ich muss 90 Euro Miete pro Monat für meine Wohnung zahlen. Dazu kommen Strom und Wasser. Und ich habe 4 Kinder.
Mit denen lebt sie in 2 kleinen Zimmern, einer winzigen Küche, einer Dusche. Fatima hat die Grundschule besucht, danach Teppichknüpfen gelernt und dann geheiratet. Nach der Scheidung war sie auf sich gestellt. So kam sie an die Grenze. Dort gab es Geld zu verdienen, weil Ceuta eine besondere Stadt ist. Das Mitglied der Europäischen Union Spanien handelte im Schengen-Abkommen aus, dass die marokkanischen Nachbarn aus der näheren Umgebung von Ceuta ohne Visum jeden Tag für eine begrenzte Zeit in die Stadt kommen können. Die Waren, die sie dort einkaufen, sind vergleichsweise billig. Erstens, weil Ceuta ein Freihafen ist, also keinen Zoll auf Importwaren erhebt. Zweitens, weil Marokko Ceuta nicht als spanisches Territorium akzeptiert. Ceuta gehört demnach zum Königreich Marokko, also gibt es offiziell keine Grenze und deshalb keinen Zoll. Aus diesem Wirrwarr entstand der wuselige Grenzverkehr zwischen dem spanischen Ceuta und dem marokkanischen Fnidek. Deshalb lohnt es sich für die Frauen, Waren aus Ceuta nach Fnidek zu wuchten. Oder besser, früher lohnte es sich wirklich. Jetzt haben sich die Dinge geändert, sagt Fatima Al-Barudi.
Früher habe ich etwa 100 Euro am Tag verdient. Jetzt ist alles anders. Ich verdiene nur noch etwa 20 Euro und darf nur 2-mal pro Woche nach Ceuta rein.
Diese Beschränkung gilt, nachdem in den vergangenen 8 Monaten 6 Lastenträgerinnen an der Grenze ums Leben kamen. Sie wurden totgetrampelt, als sie im dichten Gedränge des schmalen Grenzkorridors stürzten und unter dem Gewicht ihrer Last nicht schnell genug wieder auf die Beine kamen. Nach diesen Tragödien wurde zweierlei beschlossen. Erstens, es werden nicht mehr so viele hineingelassen. Und zweitens, die Waren dürfen nicht mehr auf dem Rücken geschleppt werden, sie müssen auf Handkarren transportiert werden.
Alfonso Cruzado sieht das Spektakel jeden Tag, aus der Perspektive des Grenzbeamten. Cruzado ist Sprecher der spanischen Polizei Guardia Civil von Ceuta. Er schätzt, dass im Schnitt 20.000 Menschen täglich durch den neuen Grenzübergang Tarajal nach Ceuta kommen. Wobei es sich nicht um 20.000 Einzelpersonen handle. Viele passieren ja mehrmals die Grenze.
Si veis, bueno, es un carril de salida. Lo que se intenta siempre es que este carril esté vacío.
Er zeigt auf die lange Schlange am Ausgang, wo die Frauen mit den mittlerweile prall gefüllten Handkarren stehen, um wieder nach Marokko auszureisen. Der Andrang der Lastenträgerinnen, Putzkräfte und Handwerker ist jeden Tag unübersehbar. Der Grenzübergang Tarajal ist der Durchschlupf durch eine Grenze, die hermetisch abgeriegelt ist. Ein Nadelöhr zwischen den Welten. Marokkaner aus der Umgebung können da ganz legal durchschlüpfen, aber afrikanische Migranten gelten als illegale. Dennoch warten sie im marokkanischen Hinterland, in den Bergen und Wäldern der Region Tetuan, Wochen, teilweise monatelang auf eine Chance, die Grenze zu diesem kleinen Stückchen Europa überwinden zu können. Alfonso Cruzado und seine Kollegen der Guardia Civil sollen sie daran hindern.
Esto es el corazón de la comandancia. Esto dirige todo.
Cruzado öffnet die Tür zu dem, was er das Herz des Grenzschutzes nennt, die Einsatzzentrale. Auf großen Monitoren ist der Grenzzaun zu sehen, aus gleich mehreren Perspektiven. Und auch Küstenabschnitte. Die Grenzschützer können hier jedes kleinste Ereignis am Zaun zentimetergenau unter die Lupe nehmen.
Der ganze Grenzstreifen ist mit Überwachungskameras ausgestattet, mit Sensoren und einem Alarmsystem. In dem Moment, in dem ein Alarm ausgelöst wird, springt das System an. Die Kollegen können dank der Kameras überprüfen, ob wirklich jemand versucht hat, den Zaun zu überwinden oder ob beispielsweise ein Tier den Alarm ausgelöst hat.
Alpha 14, sagt auf einmal eine Computerstimme. Sie meint den Abschnitt des Zauns, an dem gerade etwas Ungewöhnliches passiert. Ein Warnhinweis an die Polizisten, für den Fall, dass sie den Hinweis auf dem Bildschirm übersehen haben. Sie könnten jetzt eine Patrouille losschicken. Die wäre in 3 Minuten am Ort des Geschehens, sagt Alfonso Cruzado. Und das ist meistens der Zaun von Ceuta. Besser gesagt, die Zäune, denn es sind 2. Gut 8 Kilometer lang, jeweils 6 Meter hoch, an der Spitze mit NATO-Draht verkleidet. Zwischen den Zäunen gibt es einen Streifen, über den die Polizisten schnell an Ort und Stelle kommen können. Cruzado deutet auf die Anlage.
Ich bin da schon selbst hochgeklettert. Ja, das würdest du auch schaffen. Du nimmst einfach ein Stück Karton unter die Hand und hangelst dich damit hoch. Wer unbedingt rüber will, den wird dieser Zaun nicht davon abbringen. Manche verbringen 1 Jahr da drüben in Marokko und warten auf diesen Tag. Die sagen doch nicht, oh, 2 Zäune, ich gehe zurück, ihr habt mich überzeugt.
Gerade erst wieder Anfang Juni haben es 400 Migranten versucht. Um 7 Uhr morgens stürmten sie den Zaun. Die meisten von ihnen wurden von marokkanischen Sicherheitskräften aufgegriffen. Nur 5 gelang es, auf spanischen Boden zu kommen. 2 mussten mit schweren Schnittwunden in einem Krankenhaus behandelt werden.
Ich habe es schon 4 oder 5 Mal versucht, sagt Yusuf, ein junger Migrant aus Kamerun.
Es ist schwierig, hier in Marokko zu leben. Ich will weiter versuchen, nach Europa zu kommen, um dort besser leben zu können. Das Leben in Marokko gefällt mir nicht.
Yusuf ist einer von vielen Afrikanern, die es bis in die Berge der Region Tetuan geschafft haben. Dort sitzen die Migranten Wochen oder Monate lang fest. Sie kampieren im Wald, rund 7 Kilometer von Ceuta entfernt. Immer wieder gibt es internationale Schlagzeilen, wenn große Migrantengruppen versuchen, den Grenzzaun zu stürmen. Natürlich wissen die marokkanischen Behörden, dass die Migranten da sind. Sicherheitskräfte beobachten sie, halten Kontakt zu den Grenzbeamten auf der spanischen Seite und brechen immer wieder zu Razzien auf, um die Lager der Migranten aufzulösen. Journalisten sind dabei selten erwünscht, ausländische Korrespondenten brauchen sowieso eine Sondergenehmigung. Im Februar vergangenen Jahres durfte ein Fernsehteam einer regierungsnahen marokkanischen Internetplattform in der Region bei einer Razzia filmen. Marokko wollte offenbar zeigen, wie intensiv es sich um die Sicherung der Grenze zu Ceuta bemüht. Aber am Ende der Suchaktion nach Migrantenlagern sagt ein Sprecher der zuständigen Präfektur:
Nach den drei letzten Sturmversuchen wurden die Sicherheitskräfte verstärkt. Und wie Sie selbst sehen können, die Migranten haben den Wald verlassen.
Wohin die Migranten dann gegangen sind, das bleibt unklar. Und es kommen immer wieder neue in die Waldregion. Aber Marokko versucht, den Zustrom einzudämmen. Die Regierung betont allerdings auch immer wieder, wir müssen dafür viel Geld und Personal einsetzen, um in Europas Interesse die Migration zu begrenzen. Das ist ein Dauerthema zwischen Marokko, Spanien und der Europäischen Union. Ein anderes lässt sich im wohl berühmtesten Stadtviertel Ceutas besichtigen.
Der muslimische Gebetsruf schallt durch das Stadtviertel Príncipe in der spanischen Stadt Ceuta. Die Bäckerei bietet marokkanische Backwaren an. Im einzigen Café am Ort steht Minztee auf den Tischen. Das Príncipe liegt direkt an der Grenze zu Marokko. Ein Stadtviertel, das in ganz Spanien berühmt und berüchtigt ist. Das liegt auch daran, dass ein Fernsehsender das Príncipe als Serienschauplatz gewählt und damit den schlechten Ruf des Viertels zementiert hat. Das Príncipe gilt als das Ghetto Spaniens, eine spanische Favela, in der angeblich Drogenschmuggler und islamistische Hassprediger den Ton angeben. Die Wirklichkeit sei komplexer, so der Journalist Karim Prim. Der Spanier ist im Príncipe aufgewachsen.
Das ist Vergangenheit. Klar, es gab Probleme. Da muss man nicht drum herum reden. Es gab Auseinandersetzungen und Unbehagen im Viertel. Aber heute wird das Viertel nicht mehr von Kriminellen kontrolliert, nur von seinen Bewohnern. Jeder lebt hier sein Leben. Klar gibt es weiterhin Probleme mit Kriminalität. Aber das gilt ja für viele andere Viertel auch.
Tatsächlich wirkt der zentrale Platz des Viertels auf den ersten Blick harmlos. Das ist das Zentrum des Príncipe. Hier sitzen die Alten, hier spielen Kinder, sagt Abdelkamil Mohamed und will damit sagen, das Príncipe ist viel besser als sein Ruf. Mohamed ist marokkanischstämmiger Spanier, wie die meisten hier. Er leitet den Nachbarschaftsverein des Viertels. Ihn zu treffen ist wie eine Eintrittskarte ins Príncipe. Fremden wird allerdings abgeraten, sich allein dorthin zu begeben, vor allem nachts. Keiner weiß, ob hier 12.000 Menschen leben, 15 oder 16.000. Im Príncipe herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Ursprünglich wurde es als Viertel für spanische Soldaten angelegt. Heute leben hier fast ausschließlich Muslime, viele nur von Gelegenheitsjobs.
Ceuta ist eine der spanischen Städte, in der die Zahl der Schulabbrecher besonders hoch ist. Das gilt auch für die Arbeitslosenzahl. Vor allem die junge Bevölkerung ist betroffen. Jugendliche hören mit 12, 13 oder 14 auf, zur Schule zu gehen. Deswegen werden viele straffällig oder reisen in Konfliktländer aus.
Ceuta macht Terrorismusexperten seit langem Sorgen. Denn unter den Spaniern, die sich als Kämpfer dem Islamischen Staat angeschlossen haben, stammen viele aus Ceuta. Meist sind es junge marokkanischstämmige Männer. Das Príncipe gilt seit langem als ein Brennpunkt des Dschihadismus. Es war in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz groß angelegter Polizeiaktionen, bei denen Terrorverdächtige verhaftet wurden. Für Karim Prim ist das allerdings eher ein Thema der Vergangenheit.
Die Sicherheitskräfte haben ihre Arbeit gemacht. Heute ist die Lage eine andere. Das gilt auch für die Konfliktzonen. Wir waren in Ceuta über eine lange Zeit hinweg im Auge des Orkans. Denn von hier aus stammen 17 Personen, die in Kriegsgebiete ausgereist sind. Und ja, sie kamen vor allem aus dem Príncipe. Das kann man nicht verleugnen.
Doch der Islamische Staat habe an Anziehungskraft verloren. Das wirke sich auch in Ceuta aus, glaubt Prim. Abdelkamil Mohamed sieht das ähnlich.
Ja, zu einer gewissen Zeit war das wie eine Mode. Genau wie zu einer anderen Zeit der Drogenschmuggel. Die Menschen haben heute mehr Problembewusstsein. Ich denke, das Viertel ist heute nicht mehr gefährlich. Zu einer gewissen Zeit gab es hier viele Raubüberfälle, Schießereien. Heute ist es ziemlich sicher. Warum? Vielleicht einfach deswegen, weil die meisten Kriminellen im Gefängnis sitzen.
Wenn Abdelkamil Mohamed, der Vorsitzende des Nachbarschaftsvereins, durchs Príncipe geht, dann ist es, als sei der Bürgermeister unterwegs. Jeder scheint ihn zu kennen. Arbeiter klopfen Steinplatten auf einem Gehweg fest. Sie machen die Arbeit, die eigentlich die Stadtverwaltung erledigen müsste, kritisiert der Chef des Nachbarschaftsvereins. Im Stadtviertel müsse viel in Eigeninitiative gemacht werden, sonst gehe nichts voran. Abdelkamil Mohammed meint, dass er und sein Nachbarschaftsverein permanent kämpfen müssen für die muslimischen Spanier im Prinzip.
Es ist ein Rassismus, eine Isolation, versteckt, aber institutionalisiert. Denn sie benutzen die Institutionen, um die muslimischen Stadtteile bei Investitionen zu benachteiligen.
Sie, das sind die Verantwortlichen Ceutas. Wir, das sind die muslimischen Spanier der Stadt. Sie und wir. Abdelkamil Mohammed empfindet das so und aus seiner Sicht gibt es dafür viele Beispiele. Was unter dem Strich bleibt, ist eine Konfliktlinie. Die verläuft in den Köpfen und Gemütern von muslimischen und von christlichen Spaniern. Aber sie ist nicht die einzige. Denn da sind ja auch noch die marokkanischen Nachbarn, die jeden Tag scharenweise über die Grenze in die Stadt strömen. Wer einen spanischen Pass hat, der darf nicht als Lastenträger arbeiten. Abdelkamil Mohammed vom Nachbarschaftsverein glaubt zu wissen, warum. Grenzüberschreitende Arbeitsverträge heißt das Stichwort. Das sind Arbeitsverträge für die vielen Marokkaner, die jeden Tag nach Ceuta pendeln.
Sie bekommen viel niedrigere Löhne als in Spanien üblich und zahlen geringere Sozialabgaben bei uns. Damit kann die lokale Arbeiterschaft in Ceuta nicht konkurrieren. Es profitiert der spanische Arbeitgeber, weil er weniger Lohn zahlt. Der Staat ebenfalls, weil der Abgaben bekommt, aber den Marokkanern keine Rente zahlen muss. Die lokale Bevölkerung fühlt sich deshalb benachteiligt.
Im Stadtviertel Príncipe in Ceuta sagt dennoch keiner, die Marokkaner sollten gefälligst draußen bleiben. Aber es grummelt in der Enklave zwischen den Welten.
Ceuta ist die Stadt des fast unüberwindbaren Grenzzauns und des alltäglichen Schmuggels. Eine zerschnittene und umstrittene Stadt. Verschmähter Außenposten und stolze Bastion der Spanier. Kleines Eldorado für die armen marokkanischen Nachbarn. Ein Fluchtpunkt für afrikanische Migranten.
Am Schnittpunkt zwischen Europa und Afrika ringt die Enklave mit Armut, Bildungsmisere, Kriminalität und Radikalisierungsgefahr. Nur, es gibt kein gemeinsames Konzept für Ceuta und die marokkanische Nachbarregion. Spanien und Marokko grenzen sich voneinander ab. Ceuta ist zwischen den Kulturen stecken geblieben. Die Stadt ist Leidtragende und Profiteur des Zauns.
Deshalb bleibt sie eine Stadt der Grenzgänger.
Eine Stadt zwischen den Welten.
Ceuta, Exklave zwischen den Welten. Eine Reportage von Marc Dugge und Jens Borchers. Gehört auf SR2 Kulturradio Kontinent, Ihr europäisches Magazin, das damit zu Ende geht. Können Sie nochmal nachhören, die Sendung unter sr2.de als Podcast. Mein Name ist Jochen Marmit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.